Mithilfe eines Online-Telefonbuches war es für Justus und Peter kein großes Problem gewesen, Franklin Seymours neue Adresse ausfindig zu machen. Sein Haus lag am westlichen Stadtrand von Los Angeles, also keine allzu lange Autofahrt entfernt. Nach einem erfolglosen Anrufversuch hatten sich die beiden Detektive in Peters MG direkt auf den Weg gemacht. Das Ziel war schnell gefunden. Justus klingelte an der Haustür, doch niemand öffnete.
Tja, Jester, wäre ja auch zu schön gewesen.
Da kommt ein roter Buick.
Na, wo wollt ihr denn hin?
Zu Mr. Seymour. Ist er Ihr Vater?
Um Himmels Willen, nein. Wie kommst du auf die Idee?
Sie sind mit großer Selbstverständlichkeit aufs Grundstück gefahren und parken auf dem Kiesweg, der dafür eigentlich nicht gedacht ist. Da liegt die Annahme nahe, dass Sie öfter hierher kommen.
Na, du bist ja ein ganz schlaues Kerlchen. Oh. Stimmt. Ich bin häufig hier. Und ihr? Ich kenne euch jedenfalls nicht.
Wir möchten Mr. Seymour etwas fragen. Ja. Sein alter Freund Mr. Mason Huntington schickt uns.
Ach ja, Franklin hat von ihm erzählt. Leider nicht immer ganz klar.
Was meinen Sie damit, Mrs.?
Ich bin Leanne, Leanne Shaw. Mr. Seymours private Krankenpflegerin.
Aha. Was hat er denn?
Naja, ihr solltet wissen, dass er nicht ganz bei sich ist. Er hat Alzheimer.
Ah.
Es gibt Tage, da erkennt Franklin nicht einmal mich. Dann schreit er mich an, ich solle verschwinden. Und das, obwohl er mich seit Jahren täglich um sich hat. Aber ihr könnt trotzdem gern mit hereinkommen.
Dankeschön.
Ja, gern.
Er liegt auf der Couch im Wohnzimmer. Mhm. Hallo, Franklin. Sieh mal, da ist Besuch für dich.
Schön, schön.
Hallo.
Wer seid ihr nochmal? Leans Kinder?
Oh, nein, Franklin. Ich habe doch gar keine Kinder. Die beiden hier gehören zu deinem alten Freund Mason Huntington. Erinnerst du dich an ihn?
Huntington? Nie gehört.
Sie waren mit ihm befreundet, weil ihre Väter zusammen zur See gefahren sind.
So ein Unsinn! Entschuldigt, worüber haben wir gerade gesprochen?
Wir wollten nur wissen, wie Sie sich heute fühlen.
Nicht mehr so wie früher, wisst ihr. Als ich jung war, da habe ich dieses Haus gebaut. War ein heißer Sommer damals. Da konnte einem glatt der Hammer in der Hand schmelzen, ehe man ihn auf den Nagel hämmerte.
Manchmal hat er einen hellen Moment. Da plappert er munter vor sich hin. Aber eigentlich nie über das, worum es gerade geht.
Hä?
Hat Ihre Schwester auch mit am Haus gebaut? Wir würden sie gern besuchen.
Ja, macht es einfach. Sie wohnt ja gleich gegenüber.
Sie ist weggezogen. Vor 40 Jahren nach Boston. Weißt du nicht mehr, Franklin?
Boston? Nein, sie heißt Annabelle. Boston, so ein Quatsch. So heißt doch niemand.
Ihr Freund Mason Huntington, Sir, würde sich bestimmt gern bei Ihrer Schwester melden und mit ihr über alte Zeiten sprechen.
Kein Problem. Leanne, gib den Jungs die Telefonnummer.
Bist du dir da sicher? Annabelle hat sich doch völlig zurückgezogen und meldet sich selbst bei dir nicht mehr.
Ach was! Annabelle freut sich doch auch, wenn sie mal einen Anruf bekommt.
Also schön. Wie du meinst, Franklin.
Was meine ich?
Als Justus und Peter in ihre Zentrale zurückkehrten, empfing Bob sie mit einem triumphierenden Gesicht. Jacob Huntingtons Tagebücher stapelten sich neben ihm auf dem Tisch. Nachdem die drei Detektive in Kurzform ihre Ermittlungsergebnisse ausgetauscht hatten, kam Bob schnell auf seine eigentliche Entdeckung zu sprechen.
Mr. Huntington hat mir die Reisetagebücher seines Vaters bis morgen anvertraut, Freunde. Und das Wesentliche habe ich beim Querlesen bereits herausfinden können.
Ach, na dann mal raus damit.
Also, meist war dem jungen Matrosen nur Gelegenheit für ein oder zwei kurze Sätze und Anmerkungen am Tag geblieben. Erst im dritten Tagebuch schildert Jacob Huntington ausführlicher, wie sehr er sich vor dem Mottenmann gefürchtet hat. Und hier im vierten Buch, da wird's dann richtig interessant. Aha. Hört euch das mal an.
Ja. So.
Hier, genau. Also, Ben und ich sind heute in der Dämmerung zum Hügel zurückgekehrt. Wir mussten einfach wissen, was sich dort abgespielt hat. Waren es Menschen, die wir dort gesehen hatten? Indianer, Fragezeichen? Oder Schreckenswesen wie der Mottenmann? Wir suchten etwas auf dem Hügel, ohne zu wissen, wonach wir eigentlich suchen. Gab es dort ein Heiligtum der Indianer, das die Siedler mit ihren Häusern entweihten? Vielleicht einen Opferaltar? Mhm. Einen Indianerfriedhof? Wir schauten uns um, heilfroh, dass niemand kam. Kein Siedler, kein Indianer, kein Mottenmann. Benjamin entdeckte es zuerst, steht hier. Zwischen, das kann man fast gar nicht lesen, Büschen wahrscheinlich, Büschen, höchstens 100 Meter von der letzten Baugrube entfernt. Aha. Dort lagen Felsen, die ein merkwürdiges Muster bildeten. Zu geordnet, um zufällig sein zu können, flache, von Wasser geschliffene Steine, so groß, dass sie sich gerade noch anheben ließen. Sie bildeten zwei ineinander verschlungene Kreise, die jedoch nur ein Teil eines Gesamtbildes waren. Ich ging zum obersten Punkt des Hügels und von dort aus erkannte man ein Muster, das bis hinunter zum Meer reichte. Kein Zweifel, das war ein Heiligtum der Indianer. Aha. Und jetzt waren auch wir Eindringlinge, wie die Siedler von Port Hardy. Nein, wir waren noch schlimmer. Wir fanden eine kleine Grube unter Ästen und Gras versteckt. Reiner Zufall, dass ein Sonnenstrahl den Weg hineingefunden hatte. Darin lagen dünne, handtellergroße Scheiben aus einem tiefschwarzen, völlig glatten Stein. Ein kunstvolles Muster war hineingeritzt worden. Jede einzelne dieser Scheiben wies ein herrliches Ornament aus Gold auf. Echtes Gold. Das ist ein kurzer Absatz. Ben und ich verstanden mit einem Mal. Die Indianer fürchteten, dass die Siedler diesen heiligen Ort entweihten und diese goldverzierten schwarzen Steinscheiben stahlen. Mhm. Und nun taten wir beide genau das. Ach. Wir griffen uns die Scheiben ohne nachzudenken und stopften uns damit die Hosentaschen voll. So, pass auf, jetzt wird's unheimlich. Dann hörten wir einen Schrei. Indianer rasten auf uns zu. Wir flohen hinein in die Siedlung. Die Indianer folgten uns nicht. Aber auf der Klippe des Hügels sahen wir einen dunklen Schatten, den Mottenmann. Wir rannten um unser Leben. Und hier sitze ich nun und schreibe. Die Goldscheiben stecken in meinem Seesack. Wir müssen... Tja, Freunde, und hier bricht der Bericht mitten im Satz.
Och,
was? Das war doch jetzt nicht alles, oder?
Nach dieser Geschichte hatte Jacob tagelang gar nichts mehr geschrieben. Dann folgen irgendwelche belanglosen Textzeilen. Doch hier, ganz am Ende des letzten Tagebuches,
ja?
Schreibt er, warte mal, hier. Wir dürfen die Beute in der Heimat nicht zu Geld machen, sondern müssen sie verstecken. Mhm. Es war ein Fehler, sie zu stehlen. Aber uns beiden ist klar, dass sie uns einst zum Segen dienen können. Vielleicht, wenn wir in Geldnot geraten. Dennoch fürchten wir den Mottenmann. Die Indianer werden ihn uns hinterher schicken. Möge er uns nie finden, wir werden uns vor ihm hüten. Hm. Soweit das Ende des letzten Buches.
Oh je.
Äußerst aufschlussreich, Bob. Und demnach ist nun klar, worauf unser verkleideter Mottenmann scharf ist.
Ja, genau, du sagst es erst.
Ja.
Und nach einem Anruf vorhin im Port Hardy Museum weiß ich nun auch genauer, was Sache ist. Bei diesen flachen, schwarzen, goldverzierten Steinscheiben handelt es sich um sogenannte Obsidianscheiben, die von den Indianern zu religiösen Zwecken verwendet wurden. Je nach Erhaltungszustand ist allein eine Scheibe an die 100.000 Dollar.
Was?
Ja, und das Museum besitzt nur zwei dieser Artefakte.
Aber in dem Weinkeller bist du nicht auf die Beute gestoßen, Bob.
Nein, so ist es. Der Schatz muss woanders sein. Entweder in einem Bankschließfach oder bei Benjamins Kindern.
Ja.
Hm. Das Erpresserschreiben des Mottenmannes ist sehr schwammig formuliert. Warum nennt der Mottenmann die Obsidianscheiben nicht beim Namen? Warum umschreibt er sie so allgemein?
Ja.
Wenn ich darüber nachdenke, gibt es dafür eigentlich nur eine Erklärung.
Ja, und die wäre?
Reich mir mal das Telefon weiter. Ja. Danke. Danke. Ich versuche mal, Franklin Seymours Schwester Annabel anzurufen.
Mhm. Aber schalt auf mithören, Justus,
natürlich.
Ja?
Natürlich. Versteht sich doch von selbst. Moment.
Ja?
Guten Tag. Hier spricht Justus Jonas. Ich versuche, Annabel Seymour Wrightson zu erreichen.
Oh, die ist leider nicht zu Hause.
Wann könnte ich Sie denn sprechen?
Zurzeit gar nicht. Sie macht gerade eine Kur, ganz am anderen Ende der Stadt. Soll ich ihr etwas ausrichten?
Wissen Sie, ich bin ein Bekannter von Mason Huntington, dem besten Freund Ihres Bruders Franklin aus alten Kindheitstagen. Das kommt Ihnen vielleicht merkwürdig vor, aber wir versuchen herauszufinden...
Ist das hier die Nummer auf meinem Display, unter der sie dich anrufen kann? Dann kann sie sich ja bei dir melden, insofern ich meine Frau in der Kurklinik erreichen kann.
Das wäre großartig, Sir. Ich freue mich auf den Rückruf. Auf Wiederhören.
Ach. Tolle Performance, Justus.
Nicht schlecht, Justus.
Oder?
Ja, wirklich. Tja, da heißt es wohl abwarten, oder? Was versprichst du dir eigentlich von Ihrem Rückruf?
Das wird die Situation ergeben. Und bis dahin sollten wir unser Augenmerk auf das richten, was ebenfalls dringend erforderlich ist.
Und das wäre?
Es ist gleich 6 Uhr am Abend. In etwas mehr als 6 Stunden erwartet der Mottenmann die Übergabe der Artefakte. Am Ende der Straße auf der Bank unter dem Baum.
Genau.
So steht es in dem Erpresserschreiben. Wenn wir die Bank unauffällig beobachten, gelingt es uns vielleicht, den Mottenmann bei der Übergabe zu schnappen.
Bei welcher Übergabe? Erstens wissen wir noch nicht mal ansatzweise, wo diese Obsidian-Scheiben versteckt sein könnten. Und zweitens, willst du doch nicht etwa ernsthaft auf die Erpressung eingehen, oder?
Natürlich nicht. Aber ich habe einen Plan. Bob, du hast doch sicherlich im Internet eine Fotografie dieser besagten Scheiben finden können, oder?
Ja, natürlich, Esther. Ich habe sie auch bereits ausgedruckt. Wo waren sie nochmal? Hier.
Zeig mal.
Genau. Schaut sie euch an. So sehen die aus.
Aha.
Mhm. Also, diese Dinger sind pro Stück mehr als $100,000 wert.
Allerdings.
Ist ja unfassbar.
Passt auf, Kollegen. Unsere Aufgabe lautet Mission Fälschung. Wir suchen uns passende Schrottteile, hämmern sie notfalls zurecht, bis wir flache Scheiben haben. Die Artefakte bestehen aus schwarzem Obsidian. Das müssen wir vortäuschen mit Lack oder Farbe. Danach ritzen wir ein Muster hinein und betätigen uns anschließend mit Goldspray als Künstler. Fertig.
Und darauf soll der Mottenmann hereinfallen, ja?
Natürlich können wir auf die Schnelle keine Fälschung herstellen, die einer genauen Untersuchung standhält. Aber immerhin wissen wir, dass der Täter sowieso nicht weiß, was Jacob und Benjamin damals gestohlen haben. Aber irgendetwas müssen wir ja in die Kiste legen, das zumindest einem ersten Blick standhält. Und außerdem wird es ja um Mitternacht dunkel sein.
Hm? Naja,
gut. Das könnte eventuell klappen.
Mhm.
Die Frage ist, weihen wir Mr. Huntington ein?
Besser nicht. Die Sache ist so schon heikel genug. Mhm. Er wird am besten mitspielen, solange er unwissend bleibt.
Ah, ob das schon Annabel sein wird?
Moment, abwarten's weiter. Stärke. Ja, hier Justus Jonas.
Du hast meinen Mann angerufen. Hier spricht Annabel Wrightson.
Danke für Ihren Rückruf und dass Sie trotz der Kur Zeit gefunden haben.
Ja, ja. Worum geht es denn?
Mr. Huntington. Sagt Ihnen die Legende vom Mottenmann etwas?
Ach, diese schreckliche Geschichte, davon will ich nichts mehr hören.
Oh, schön, das muss ich akzeptieren. Dann nur noch eins. Meine Tante wohnt ebenfalls in Boston. Sie war auch zweimal zur Kur. In welcher Klinik sind Sie denn?
Im Beth Israel Diakoness. Doch jetzt würde ich das Gespräch gern beenden. Guten Tag.
Äußerst aufschlussreich. Die gute Dame hat gelogen.
Wieso?
Sie ist nicht in Boston.
Wieso denn nicht?
Habt ihr die Uhr im Hintergrund schlagen hören?
Klar, es war genau 6 Uhr.
Ja.
Moment mal. Ja, ja, in Boston, wo sie sich gerade angeblich aufhält, wäre es wegen der unterschiedlichen Zeitzone jetzt 3 Stunden später.
Aha.
Meinst du, sie ist der Mottenmann?
Noch fehlt der Beweis, Kollegen. Aber ja... Wir können sie wohl mit Fug und Recht unsere Hauptverdächtige nennen.